Ich führe einen nicht monogamen Lebensstil und ich date jetzt auch für Geld.
Aber Ben geht sogar noch weiter. Er datet nicht nur für Geld, sondern wird auch für Sex bezahlt. Und das war seine ganz bewusste Entscheidung.
Das ist, was ich machen will. Ich will Menschen zurückführen in die Sexualität und dass sie mich nicht mehr brauchen.
Ben sagt von sich, er sei nicht einfach nur ein Callboy, sondern er wolle Frauen, die negative sexuelle Erfahrungen gemacht haben, die Lust am Sex zurückgeben.
Aus meiner Sicht bräuchte es nicht mal unbedingt die Art von sexuellen Dienstleistungen, wenn wir in der breiten Gesellschaft kommunizieren würden, was höchst konsensuelle Sexualität bedeutet. Das sind dann schon so Dinge, wo einen auch wütend machen. Also da ist auch neben der Motivation, was zu verbessern, auch die Wut irgendwie, dass sowas überhaupt passiert.
Hi, ich bin Lisa Sophie und heute lerne ich eine ganz andere Seite der Sexarbeit kennen. Denn ich treffe Ben, der, wie er sagt, unterstützende Sexarbeit anbietet. Und ich frage mich, was soll das überhaupt bedeuten? Wieso will er mit seiner Arbeit gezielt Frauen ansprechen, die mit ihrem Körper oder ihrer aktuellen Sexualität strugglen? Was gibt ihm das selbst? Und welche Auswirkungen hat das auf sein eigenes Liebesleben? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Ich finde es super interessant, dass ich heute mit dir darüber reden kann, weil dieses ganze Thema Sexwork oft in den Medien nur von der weiblichen Perspektive her erzählt wird. Und ich persönlich kenne aber die männliche Perspektive auf dieses Thema überhaupt nicht. Und vor allem glaube ich auch, dass du ja auch nochmal eine besondere Note mit reinbringst. Und gerade deshalb finde ich es so interessant, mit dir heute darüber zu sprechen. Wie bist du darauf gekommen, dass du im Escort-Bereich arbeiten möchtest?
Ich habe da einfach durch mehr wie 10 Jahre konsensuelle Nicht-Monogamie sehr viel Menschen getroffen und da eine große Faszination entwickelt, für Begegnungen und für einen komfortablen Raum zu schaffen. Mhm. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite leider auch öfters Begegnungen gehabt mit Menschen, die große Distanzen zu ihrer eigenen Sexualität entwickelt haben. Wo beim Treffen oder einmal danach rauskam, hey, da gab es in der Vergangenheit Übergriffigkeiten und Missbrauch und man dann teilweise danach besprochen hat, hey, da war was und man war die erste Person, man da wieder Kontakt hatte mit jemand. Und das sind dann manchmal so Momente, wo ich dachte, warum hast du es mir nicht gesagt? Da gab es ein paar Fälle. Eine Person, wo als Kind negative Berührungen erlebt hat und Übergriffigkeiten erlebt hat und nie Sexualität als was Positives empfunden hat, sondern immer mit was Negativem und mit Kontrollverlust und mit, dass man gezwungen wird, was zu tun. Und oft war das dann schon danach, also passiert. Also weil die Menschen zum Teil nicht drüber reden wollen davor, weil sie vielleicht dann anders behandelt werden oder dann Angst haben, pathologisiert zu werden.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen zu sagen, okay, die haben ein Problem mit ihrer Sexualität und ich möchte jetzt einen Sexdienst anbieten, dass das die Lösung für die sexuellen Probleme ist?
Natürlich auch im Gespräch mit in den Situationen, ob ihnen eine Dienstleistung helfen würde, so das einchecken und fragen. Und ich dachte mir einfach, dass es eben das, was den Vorgang, den man beim Daten hat, dass man den auf professionelle Weise ähnlich fortführt. Nur, dass man halt nochmal eine extra Schippe an Achtsamkeit drauflegt, nochmal eine extra Schippe an Kommunikation und dass eben die Bedürfnisse von der anderen Person noch wichtiger sind, wie jetzt im Daten.
Gab es irgendwas, was dich hat zögern lassen?
Ja, natürlich. Also ich habe oft auch gedacht, ich habe mich auch nicht abgeholt von dem weiter verbreiteten Image von Sexarbeit und von sexuellen Dienstleistungen und habe mich da nicht wiedergefunden. Und da hat es schon Energie gebraucht, dann so die eigene Identität zu formen und versuchen, das Ganze in ein positives, leichtes und zugänglicheres Licht zu rücken und raus aus der verruchten Ecke zu bringen. Und da war natürlich schon die Hemmnis, okay, wenn ich das jetzt anbiete und mache, lande ich dann auch in der verruchten, stigmatisierten Ecke und oder will ich die Chance nutzen, einen Unterschied zu machen mit meiner eigenen Haltung?
Gut, du hast also jetzt diese Entscheidung getroffen, zu sagen, hey, ich will in die Richtung gehen, ich will da ein bisschen einen anderen Ansatz machen. Was war dann dein erster Schritt? Was hast du dann als erstes gemacht?
Eine PDF erstellt und mit Freunden und Dates drüber geredet.
Einfach so deine Idee gepitcht?
Genau.
Wirklich? Und wie haben die so reagiert?
Die waren überwiegend positiv überrascht und haben gesagt, ja, das brauchst viel mehr. Für Männer gibt es so viele Angebote, aber für Frauen so wenig. Mhm. Und Also da bin ich auf sehr viel positive Resonanz gestoßen.
Eine Nacht mit Ben kostet aktuell 900 Euro, von 20 Uhr bis 10 Uhr morgens. Auch das Hotel und alle anderen Kosten, wie zum Beispiel Essen gehen, übernimmt die Frau. Wenn jemand nicht sofort den ganzen Betrag zahlen kann, dann geht das auch in Raten. Ben trifft alleine übrigens keine Männer. Nur wenn es um Sex mit mehreren Personen geht, dann kann auch ein Mann dabei sein.
Welche Rolle hat denn Geld gespielt bei deiner Entscheidung, in diesen Beruf reinzugehen?
Eine nennenswerte Wichtigkeit, weil wenn man sich natürlich Zeit nehmen will, sich an einem Thema professionell abzuarbeiten, dann braucht es natürlich auch Ressourcen. Und deswegen war mir das schon wichtig, dass man ab einem gewissen Punkt auch das mit dem Geld reinbringt.
Ich finde es ganz interessant, weil das ist ja auch eins der Stigmata, die es gibt gegenüber Sexworkern. Es ist ja, dass sie sagen, die gehen nur in diesen Beruf rein, weil sie Geldprobleme haben, weil man da schnell gutes Geld verdienen kann. Hast du dir das auch gedacht, als du in die Richtung gegangen bist?
Nee, eigentlich nicht, weil ich nicht aus der Motivation rausgegangen bin, das Geld zu verdienen. Aber natürlich ist es, darf man das nicht aus Acht lassen, dass viele Menschen das auch machen, weil es lukrativ ist.
Klar ist, dass Ben hier in einer super privilegierten Position ist. Denn er hat sich freiwillig für diese Form der Sexarbeit entschieden. Und er sagt, dass es ihn sogar erfüllt. Für viele Sexworker und Sexworkerinnen ist das aber nicht der Regelfall. Laut der Untersuchung Sexkauf aus dem Jahr 2023 sollen rund 95% der Prostituierten in Deutschland in Umständen leben, in denen ihre Grund- und Menschenrechte bedroht und verletzt werden. Aus dieser Untersuchung geht auch hervor, dass eben diese Personen die Arbeit nicht freiwillig ausführen sollen. Dies betreffe überwiegend Migrantinnen, fast alles Frauen aus ärmsten Verhältnissen, bildungsarm oder ohne berufliche Perspektive. Falls ihr euch informieren wollt zu diesem Bereich oder euch in einer schwierigen Situation befindet, verlinken wir euch Beratungsstellen und Hilfsangebote in der Folgenbeschreibung.
Kannst du dich noch an dein erstes Treffen erinnern, wo du das zum allerersten Mal gegen Geld gemacht hast?
Da hatte ich Kontakt mit einer Person über eine Dating-Plattform. Und wir hatten ein Gespräch und wir hatten uns dann sehr gut gefühlt. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie vor 3 Jahren sexuell missbraucht wurde und ja, sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und sie wird sich gern mit mir treffen. Und dann habe ich ihr erzählt von den Plänen, die ich habe, das als professionelle Dienstleistung anzubieten. Und dann wollte sie sich mit mir treffen, aber im bezahlten Umfeld.
Also hat sie angeboten, dir?
Genau. Ich habe ihr das erzählt, dass ich das so anbiete. Und dann habe ich sie gefragt, was ist dir für dich angenehmer? Und willst du mich privat treffen oder wäre es für dich angenehmer, den Rahmen so zu öffnen, dass es ein bezahltes Umfeld ist? Und dann hat sie sich lieber im bezahlten Umfeld mit mir getroffen, obwohl sie mich auch privat treffen hätte können.
Ah, spannend.
Das war für mich ein großer Eye-Opener, dass Geld und eine Dienstleistung einen Rahmen schaffen kann, wo eine Art safer Space darstellt, wo man Fehler machen kann.
Was an dieser Stelle gesagt werden muss, Geld ist kein Garant für einen Safe Space beim Sex. Ben meint damit, dass sich seine Kundinnen in einem bezahlten Rahmen besser fallen lassen können und dass es für sie weniger Druck gibt. Aber zu einem Safe Space beim Sex gehört natürlich viel mehr. Vor allem die Grenzen der anderen Person zu akzeptieren und gegenseitiger Respekt. Genau das kann beides aber auch in einem bezahlten Rahmen fehlen. Denn zwei meist fremde Personen begeben sich in eine Situation, in der sie höchst verletzlich sind, körperlich und emotional. Geld alleine schafft also definitiv noch keinen safer Space für Sex.
Worüber hast du dir denn im Vorfeld von dem Date so Gedanken gemacht?
Um gewisse Trigger auslöst. Und ich habe natürlich sehr viel geschaut, muss ich irgendwas Spezielles beachten und ich habe da mir schon Gedanken gemacht, aber im Endeffekt war es dann so, dass ich unterm Strich gesagt habe, okay, ich nehme die Person jetzt, wie sie kommt, als wäre es ein Date.
Was genau habt ihr denn gemacht? Wo habt ihr euch getroffen bei diesem Date?
Sie kam zu mir in mein Atelier und dann haben wir was zusammen getrunken bei mir und haben gesprochen.
War von Anfang an klar, dass ihr Sex haben werdet?
Ja, das war schon klar. Also man kann das nie 100% fixieren und vorausplanen, weil wir keine Maschinen sind, sondern Menschen. Und da kann immer, je nachdem, wie man sich am Tag fühlt, kann das unterschiedlich sein. Und eine Connection kann mal verschieden sein. Und deswegen war das schon so in Aussicht. Das Potenzial war da, dass es zu Sex kommt, also zu penetrativem Sex. Und genau, wir sind da ganz langsam vorgegangen im Gespräch und dann mit Fingerspitzen an die Schulter und über den Unterarm gestrichen und habe aber dann doch nochmal eine extra, wie vorhin schon gesagt, eine extra Schippe Achtsamkeit draufgesetzt und nochmal öfters gefragt, ob alles okay ist, ob die Berührung okay ist, selbst bei kleinen Berührungen schon, um sich da anzunähern und das sich den Konsens zu holen. Mhm. Und aber irgendwann hat sie dann gesagt, ey, du brauchst jetzt nicht mehr fragen, ich melde mich, wenn was nicht stimmt. Und dann ging es dann so voran wie ein normales Date.
Bei dem ersten Treffen, mit was für einem Gefühl bist du dann aus diesem ersten Treffen rausgegangen?
Auf jeden Fall ein bestärkendes Gefühl, weil irgendwie die Bestärkung von zwei Seiten gewirkt hat. Bei ihr, weil man ihr ein neues positives Erlebnis übermitteln konnte. Und auch bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, man hat jemanden unterstützt. Man ist einen kleinen Teil auf einem Weg von jemandem. Und das war natürlich für mich auch sehr bestärkend zu sehen, okay, das, was man vielleicht vorhat, die Arbeit mit einem speziellen Fokus auf Unterstützung, macht Sinn und es gibt Menschen, die davon profitieren können.
Es ist natürlich total schön, dass das Treffen mit Ben der Frau geholfen hat. Das ist aber sehr individuell und kann für andere auch ganz anders ausgehen. Dass einige Frauen daraus aber durchaus was mitnehmen können, das habe ich in unserem YouTube-Film gelernt. Dort habe ich Kascha begleitet, die durch das Treffen mit Ben einen besseren Zugang zu ihrem Körper gefunden hat. Den Film verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr sowieso dabei seid, könnt ihr uns auch gleich ein Abo dalassen.
Inwiefern unterscheidet sich das, was du mir bis jetzt beschrieben hast, von einem normalen Date? Das klingt für mich eigentlich alles so wie ein normales Date. Man trifft sich, man trinkt, man redet miteinander und dann nähert man sich körperlich irgendwie an. Wo ist da für dich der Unterschied?
Ich glaube, dass es sich eben nochmal mit der extra Achtsamkeit unterscheidet. Auch die Wichtigkeit von der Lust der Person oder von dem Bedürfnis der Person hat eine höhere Wichtigkeit, dass ich eben meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückstelle und den Fokus mehr auf die Bedürfnisse der Person richte. Mhm. Und auch hinterher, wenn das Date zu Ende ist, ist es auch anders. Ich check dann zwei Tage später nochmal ein und frage, wie es jemand geht. Mhm. Und dann ist schon klar, dass ich von mir aus die Person noch nicht nochmal anspreche, aber dass die Person mich anschreiben darf, wenn sie mich wieder treffen will oder wenn es eine Frage gibt.
Ja. Gab es einen konkreten Moment, wo du gedacht hast, ja, das ist das Richtige?
Also den ersten richtig krassen Moment war, als ich eine Person mit Möbius-Syndrom getroffen habe. Mhm. Und das ist eine Behinderung, wo eine Gesichtslähmung da ist und auch fehlende Gliedmaßen und auch kein Sprechvermögen. Also die Person konnte nicht sprechen. Mhm. Das war eine extra Herausforderung, das mit dem Consent abzuklären. Da war es so, dass sie sich sehr gut gefühlt hat, weil wir Bilder gemacht haben und darüber in Instagram berichtet haben. Und sie hatte jetzt auch ein Date mit Sex, ohne dafür zu bezahlen, weil sie eben durch die Bilder und durch das Erlebnis mit mir ihr Bewusstsein so verändert hat und das Selbstwertgefühl sich so verändert hat, dass sie sich jetzt traut, auch so zu daten und Menschen zu treffen. Und das war für mich wirklich emotional. Und das ist, was ich machen will. Ich will Menschen zurückführen in die Sexualität und dass sie mich nicht mehr brauchen. Das ist betriebswirtschaftlich natürlich sehr...
Ich wollte gerade sagen, interessante Aussage. Ich will so arbeiten, dass die Menschen mich nicht mehr brauchen.
Naja, also betriebswirtschaftlich Unsinn natürlich, weil man verliert ja dann Kunden, aber man gewinnt unglaublich an einem guten Gefühl, jemand zu helfen. Mhm. Und das ist halt mein Grundansatz.
Was sind das denn so für Frauen, die dich buchen?
Also vom Altersspektrum bewegen wir uns zwischen 26 und 85. Das sind Menschen, die man auf der Straße nicht wirklich erkennen könnte. Also das sind Menschen wie du und ich. Die meisten bringen einen Hintergrund mit, wo es eben Übergriffigkeit gab oder negative Erfahrungen. Also es ist immer ein Thema da. Und ich habe das mal ein bisschen analysiert und herausgefunden, dass 2/3 in therapeutischer Behandlung waren schon. Und das sagt auch so ein bisschen aus, wer mich trifft. Also posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörungen, Bodyshaming oder eine Lebenssituation, wo Sexualität nicht selbstbestimmt gelebt werden kann. Das ist schon Teil von dem Spektrum.
Also das sind schon alles Leute, die, sag ich mal, ein Problem mit ihrer Sexualität haben?
Nicht alle. Aber es geht mir absolut viel besser, wenn jemand eine gewisse Unsicherheit mitbringt, weil dann eben mein Wirken eher fruchtbaren Boden trifft, wie wenn mich jemand bucht, um rein des Lusts willen.
An dieser Stelle merke ich, dass Bens Arbeit auch nicht komplett selbstlos ist. Auch wenn für ihn vielleicht seine Kundinnen und ihnen zu helfen im Vordergrund steht, macht das natürlich auch was mit seinem Selbstbild. Auf mich wirkt es so, als würde dieser Job sein Selbstbewusstsein sehr stärken und ihm ein gutes Gefühl geben. Es ist also ein Geben, aber eben auch ein Nehmen. Was ja völlig okay ist, nur man darf das halt an dieser Stelle nicht vergessen.
Was sind denn so für dich die Schwierigkeiten bei den Treffen mit den Frauen, die eben diese Problematiken mitbringen, die so sexuelle Hürden haben, sage ich mal?
Die Herausforderungen, dass man eine Abgrenzung schafft von Psychologe und sexueller Dienstleister. Mhm. Also das ist, dass man nicht in die Schattenseiten zu tief reingeht, sondern die Kompetenz hat, zu schauen, wo ist jemand und in welcher Weise muss ich jemand begegnen und wann muss ich jemand auch ablehnen. Also die Einordnungskompetenz, bin ich die richtige Person oder wäre es besser, wenn die Person zu einer Beratung geht?
Wie wählst du denn deine GastgeberInnen eigentlich aus? Die schreiben dir einfach und du nimmst einfach jede an? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich frage meistens in der ersten E-Mail, was die Motivation der Situation ist, um mich auf jemanden einzustellen. Und da bekommt man ein Gefühl für jemand, sage ich immer dazu, dass es mir nicht um Schönheit geht, um Formen, um Gewicht oder so, sondern eher um eine Ausstrahlung. Mhm. Also um eine gewisse Sympathie und um eine Connection. Aber es ist so, dass ich sehr, sehr selten jemanden ablehne.
Wie unterscheiden sich denn die Treffen, die du machst, typischerweise zu, ich sag mal, anderen Treffen mit SexworkerInnen, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Bordell geht? Wie läuft das bei dir so typisch ab?
Für mich hat es eine größere Wichtigkeit, dass es einen langfristigen Effekt hat für eine Person und eine langfristige Bestärkung transportiert wird. Das heißt nicht, dass andere Sexarbeitende den ähnlichen Effekt auslösen, aber mir ist es halt in der Kommunikation und im Vorgehen sehr wichtig. Mhm. Und ich thematisiere das halt eher. Mhm. Und also alles, was so ein bisschen drumherum passiert, davor und danach, ist mir die Kommunikation und an sich das Thema Inklusivity und Bestärkung, Selbstbestimmung ist sehr wichtig.
Mhm. Aber wenn du das jetzt mal generell erzählst, wie laufen diese Treffen ab?
Ja, jemand findet mich über die Plattform oder über Instagram oder über meine Website oder auch über Empfehlung von TherapeutInnen. Mhm. Und dann gibt es meistens das Angebot, dass man telefoniert. Man fragt so ein bisschen die Wünsche und Vorstellungen ab, entweder beim persönlichen Treffen oder schon im Gespräch. Man fragt die No-Gos ab oder die speziellen Wünsche, wenn es die gibt. Meistens ist es so, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, was passiert. Mhm. Und dann trifft man sich manchmal, also 50-50 privat oder im Hotel. Und das Treffen ist dann mal beim Essen oder in einer Bar oder auch manchmal schon direkt privat. Aber dann geht es auch nochmal um ein Kennenlernen, ein Gespräch und ja, ein Gefühl bekommen für eine Situation. Und dann, je nachdem, in angepasster Art und Weise geht es dann in die Berührung. Früher oder später wird es dann intimer.
Was macht denn dieser Job mit deinem Selbstwertgefühl? Ja, fühlt man sich dadurch irgendwie, ich sage es jetzt mal überspitzt, geiler, weil die Frauen auf einen zukommen und sagen, boah, es war so toll mit dir?
Nee, irgendwie hat es mit Geilheit nicht so wirklich viel zu tun. Also die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, die bestärkt halt insofern, dass man weiß, man macht Dinge meistens richtig. Aber das hat irgendwie mit Sexappeal irgendwie gar nicht so viel zu tun unbedingt. Also ich mache manchmal auch so Online-Content und da, wenn man so Bilder, Filme, Fotografiearbeiten teilt, da fühlt man sich dann schon eher begehrt, wenn Leute das dann liken oder kaufen und darauf eingehen. Mhm. Oder wenn man eine Live-Performance macht online oder so. Mhm.
Was machst du denn, damit du für die Gastgeberin attraktiv bleibst? Spielt das für dich eine Rolle? Denkst du darüber nach? Finden die mich jetzt irgendwie gut?
Ja, also ich gehe öfters mal joggen. Naja, aber, natürlich. Also ich habe jetzt halt weniger Haare. Und manche Leute spiegeln einem, dass ein volles Haar ein Teil ist von einem attraktiven Mensch. Das ist, sieht man auch in der Werbung und überall. Mhm. Von dem her, das ist was, wo man sich vielleicht manchmal denkt, ah, wie wäre es, wenn es nicht so ist. Das ist aber das, was ich auch bei den Menschen, die ich treffe, irgendwie auch so kommunizieren will, wenn ich die treffe. Ich will ja nicht, dass die perfekt sind, sondern ich will die in der Natürlichkeit, wie sie mir begegnen. Mhm. Und deswegen sehe ich da auch die Fehlbarkeit in mir, dass es okay ist.
Bisher hat Ben ja eigentlich total positiv von seinem Job erzählt. Er hat sich freiwillig dazu entschieden, hat seinen Fokus auf eine Gruppe von Menschen gesetzt, denen er durch die Sexarbeit helfen will. Und trotzdem kommt in mir immer wieder die Frage auf, ob es in einem Job, der so intim ist, auch mal zu unangenehmen Erlebnissen für Ben kommt.
Das Problem war, dass die Person einen enttäuschenden Eindruck gemacht hat, weil man nicht steif wurde. Nicht in dem Zeitraum, wie es gewünscht war. Da kam sehr schnell der Wunsch auf, Sex zu haben und es passt absolut nicht zu meinem Verständnis von Sexualität, dass man nicht ein Vorspiel hat, dass man nicht einen gewissen Raum hat, wo zwei Menschen, oder in dem Fall waren es mehr, da war es ein Pärchen.
Ah.
Und es war auch so, dass ich eine Kollegin mitgebracht habe, das war zum ersten Mal.
Also ihr wart dann zu viert insgesamt?
Genau, ja.
Okay.
Aber umso mehr Menschen dabei sind, umso mehr muss man sich natürlich auf eine Situation auch einstellen und braucht da vielleicht dann doch mal eine Minute oder zwei, drei länger, um einen Moment zu finden.
Man muss irgendwie in die Stimmung kommen. Ne?
Genau. Und wenn dann recht schnell in den ersten paar Minuten eine Enttäuschung da ist, dann entsteht ein Druck. Ja, ein gewisser Leistungsdruck und auch ein Zeitdruck und eine Versagensangst. Und dann ist man in einer Schlaufe, in einem Gedankenspiel drin, was passiert, wenn man jetzt nicht performt. Und wenn das beginnt, dann ist es schwierig, da rauszukommen.
Was hast du gedacht in dem Moment?
Ich habe gedacht, ich habe das auch kommuniziert, dass ich keine Maschine bin und dass es manchmal ein bisschen länger braucht, um in den Moment reinzukommen.
Mhm. Das finde ich ja irgendwie auch krass. Also in dem Moment, naja, die Person denkt sich, naja, ich zahle ja Geld dafür, dann muss das auch so sein, wie ich das will.
Ja, genau, ne? So ist es. An sich will ich gern das Image oder die Message vermitteln, dass Sexualität total fein ist, wenn sie langsam beginnt, wenn es nicht zu Penetration kommt, wenn es nicht zum Orgasmus kommt und wenn der Druck nicht aufgebaut wird, sondern dass man hauptsächlich an dem Ease orientiert ist und an der Leichtigkeit.
Mhm. Hattest du das schon mal, dass eine Gastgeberin, wie du sie ja nennst, sich in dich irgendwie verknallt hat?
Ja, dass die emotionale Nähe zu einem gewissen Leidensdruck geführt hat, kam vor, ja. Aber da hat die Person dann von sich aus gesagt, dass man jetzt mal erst Abstand braucht wieder.
Wie kam das? Wie oft hast du die Person gesehen?
Einmal. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie tagsüber immer wieder an mich denken musste und ein gewisser Leidensdruck auch da war. Weil man im Alltag sich nicht mehr konzentrieren kann oder gedanklich immer wieder abschweift und halt seine Arbeit nicht mehr im vollen Umfang verrichten kann und da eben zu Einschränkungen kommt.
Nach einmal treffen? Das finde ich schon krass. Ja. Ich finde das interessant, weil die Person wusste ja, dass das eine Dienstleistung von dir ist.
Ja, und es wird da auch immer kommuniziert, aber es kann natürlich passieren.
Mhm. Mhm. Ist das in dem Moment auch nicht so ein bisschen schmeichelnd?
Natürlich, es ist schön. Aber durch das, dass man im professionellen Kontext ist, war es eher so ein Weckruf an, okay, man muss da doch nochmal nachchecken, was war da falsch.
Was denkst du, woran lag das, dass sie Gefühle entwickelt hat?
Ich glaube, dass ich sie herausgehoben habe, dass es mir sehr gut geht. Also man kann schon kommunizieren, dass es einem sehr gut geht mit jemand, aber wenn das zu extrem ist, also wenn man sagt, okay, ich fühle mich besser wie mit anderen, ich glaube, das war der Key, wo zum Problem geführt hat.
Gerade wenn Gefühle ins Spiel kommen, stelle ich es mir auch super schwer für private Beziehungen vor. Ben erzählt mir, dass er neben seinem Job auch weiterhin datet und auch, dass er eine feste, nicht monogame Partnerin hat.
Ist nicht so einfach, das immer mit dem Privaten zu vereinbaren. Deswegen ist es auch nicht so easy, darüber zu reden, weil das uns auch fordert, das Nicht-Monogame fordert, aber auch die Sexarbeit fordert. Mhm. Und deswegen ist es auch im Prozess.
Was sagt denn so dein Umfeld zu deinem Job? Wissen deine Eltern, dass du das machst? Ich meine, du bist ja auch, sage ich mal, sehr präsent im Internet damit unterwegs. Man kann dich ja leicht finden.
Meine Mutter weiß es, mein Vater weiß es. Okay. Also ich habe meiner Mutter gesagt, ey, du weißt ja, ich führe einen nicht monogamen Lebensstil und ich date jetzt auch für Geld. So habe ich das gesagt.
Was hat sie dann gesagt?
Und habe ihr dann aber auch dann im zweiten Satz erklärt, was für Menschen mich buchen und dass es da um Selbstbestimmung und Bestärkung geht. Mhm. Und das fand sie dann sehr, sehr gut und positiv.
Deine Eltern wissen Bescheid, aber deine große Familie, Tanten, Onkel und so weiter, das ist jetzt nicht das Gesprächsthema am Weihnachtstisch oder sowas?
Nee. Noch nicht.
Noch nicht.
Wobei das wie beim Thema Nicht-Monogamie, dass es eben auch unsere Verantwortung ist, darüber zu reden, weil es gibt so viele Leute, die sich vielleicht dann doch damit identifizieren können und dann sich freuen, okay, endlich bringt es mal jemand auf den Tisch und endlich redet man mal drüber. Von dem her ist es ständig so ein Verhandeln aus, ich habe eigentlich die Verantwortung, darüber zu reden, auch jetzt im Podcast oder in der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite dann das Hemmnis, will ich da jetzt irgendwas in Rollen bringen, was zu Stress oder zu einer Spaltung führt.
Ja. Gibt es irgendwelche Regeln, die du hast bei Treffen oder so im Generellen?
Wenn es um Interaktion mit einem Mann geht, da kenne ich meine Grenzen. Und es ist auch so, dass ich Transfrauen treffe und nicht-binäre Menschen. Und da hat die Erkundung und die Entdeckungsreise auch gezeigt, dass mir, also gerade bei nicht-binären Menschen, sind mir weibliche Details schon noch wichtig. Also da ist es auch für mich ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, wo man ständig noch drin ist, dass man in sich reinfühlt, mit welchen Menschen kann man eine bessere Connection und auch den Full-Service anbieten und mit welchen Personen nicht. Und gerade bei nicht-binären Menschen, so sehr ich sie auch liebe, und komme ich da an Grenzen, wenn gewisse Details fehlen. Mhm. Und da muss ich ehrlich zu mir sein.
Was machst du, wenn du jemanden triffst und ihr versteht euch zwar gut, aber du findest die Person nicht wirklich attraktiv? Dann stelle ich mir es total schwer vor, zu sagen, ja okay, ich habe jetzt trotzdem Sex mit der Person. Hilfst du da dann manchmal nach?
Nee, also nicht mit Substanzen, wenn du das meinst. Mhm. Man hilft nach und hat Methoden, wie man sich im Moment auf den Moment konzentriert oder wie man mehr sucht Details, die einen Mensch sehr schön machen. Ein Detail kann sein, dass man spürt, dass das Gegenüber eine Gänsehaut im ganzen Körper bekommt. Und das ist auch ein Feedback, wo einen dann anzieht. Und wenn man nicht in den Moment reinfindet, dann muss man das klar kommunizieren und dann geht man eher in Berührung und Befriedigung mit den Fingern oder in eine Massage oder so. Und das ist ja auch nicht so, dass es jedes Mal bei einem Treffen penetrativen Sex gibt.
Würdest du sagen, du hast überdurchschnittlich viel Lust auf Sex?
Ich glaube schon. Sonst würde ich glauben.
Würdest du diese Lust auf Sex überhaupt ausleben können ohne den Job?
Ja, ich habe das ja in der Kontrolle. Mhm. Das ist einfach eine große Faszination für Sexualität und für Begegnung, so wie andere eine sehr große Lust und Faszination für Bewegung und Sport und Fußball haben. Deswegen habe ich schon eine große Begeisterung und Lust auf Sexualität, auf Begegnung, auf Nähe.
Nach dem Gespräch mit Ben habe ich definitiv ein Gefühl dafür bekommen, was unterstützende Sexarbeit für ihn bedeutet. Und auch, dass es vielen Frauen helfen kann, einen neuen und anderen Zugang zu ihrer Sexualität zu finden. Er möchte mit seiner Arbeit Frauen helfen, die mit ihrem Körper und ihrer Sexualität strugglen. Und damit hat er anscheinend eine Marktlücke gefunden. Und das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Für Ben geht es hier nicht allein darum, Menschen zu helfen, sondern für ihn ist das auch sein Weg, Geld zu verdienen. Beide Seiten, er und seine Kundinnen, profitieren von dieser Dienstleistung. Und das ist okay, solange es auf freiwilliger und respektvoller Basis passiert. Ich muss sagen, ich finde Bens Ansatz sehr spannend. Auch, dass er es schafft, so klar zwischen privaten und dienstlichen Dates zu unterscheiden. Ich bin mir sicher, dass er viele Menschen damit unterstützt. Aber für mich persönlich wäre das vermutlich nichts, weil Sex einfach etwas so Intimes ist, was ich nicht einfach mit jedem Fremden teilen könnte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch voll gerne einen Kommentar da. Oder wenn ihr denkt, dass eure Freundinnen auch unbedingt mehr über das Thema wissen sollten, dann teilt die Folge doch mit ihnen. Und wenn ihr auch was habt, worüber ihr denkt, dass unbedingt mehr gesprochen werden sollte, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und zum Schluss gibt's noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Ihr seid auf der Suche nach deepen Gesprächen über Kinks, Süchte, Gewalterfahrung oder psychische Erkrankungen? Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen spricht Moderatorin Claudia Camille zum Beispiel mit Sarah, die mit Mitte 20 verheiratet ist, aber ihr Mann schon seit Jahren fremdgeht. Regisseur Hagen Decker ist zu Gast und erzählt von seiner Kokainsucht und wie schwer es ist, clean zu bleiben. Und Jonas erzählt davon, wie er trotz der Kindesmisshandlung durch seine Mutter seinen Weg geht und seine Erfahrung in Rap-Texten verarbeitet. Ihr wollt in das Leben anderer Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört doch rein bei Tabulos mit Claudia Kamit. Jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorin dieser Folge ist Luisa Gruber. Redaktion: Diana Kulotzig und Patrick Abele. Produktion: Hanna Meier.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein, jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnons, Freunde, langjährige Freunde.
Vicky, die starken Hurensöhne.
Ey, aber das sind geile Leute.
Trimax, einen Papa Platte, einen Monte, einen Unsympathisch.
Oder ein großes Beispiel, den ich in der vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot.
Doppelpiece.
Woran ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest.
Boah, Silvana, ja.
Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
Nee, das will auch keiner, der ein bisschen mehr Verstand ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt.
Ich bin natürlich safe dabei.
Wählt mich zum Bürgermeister nächstes Jahr.
Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Digga, du hast diese 19, Digga, das ist krass.
Oder fast jeder von uns hat 19 davor.
Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich.
Vielen Dank an Funk für die Einladung.